Sprache für die Form, Forum für Design und Rhetorik. Im Interview Florian Arnold. Florian Arnold promovierte zuerst in Philosophie an der Universität Heidelberg und sodann in Designtheorie an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Er ist Autor des Buches Philosophie für Designer und Chefredakteur der Philosophischen Rundschau. Seit 2019 ist er akademischer Mitarbeiter für Philosophie und Ästhetik in der Fachgruppe Design an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Florian Arnold stellte sich den Fragen von Yannick Masalek.
Herr Arnold, Sie lehren hier an der ABK Philosophie und Ästhetik als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fachgruppe Design. Und Sie befassen sich auch viel mit der Designphilosophie und der Schnittstelle zum Design. Was hat Sie denn dazu bewegt, sich philosophisch mit Design auseinanderzusetzen, nachdem Sie Ihr Philosophiestudium abgeschlossen haben?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die geradewegs ins Herz meiner eigenen philosophischen Auseinandersetzung führt. Ich muss dabei gestehen, dass ich natürlich im Vorfeld, auch schon während meines Studiums und meiner Doktorarbeit, mir durchaus bewusst war, dass es die Disziplin des Designs gibt. Habe mich auch für Designgegenstände und für ein bisschen Designgeschichte interessiert. Aber der eigentliche theoretisch-reflexive, spekulative Reiz kam eigentlich damit auf, dass ich in meiner Auseinandersetzung mit dem deutschen Bildungsbegriff, der Thema meiner philosophischen Doktorarbeit war, ich immer mehr Schnittstellen entdeckt habe, auch eben zu dem allgemein im deutschen Sprachraum verbreiteten Begriff der Gestaltung. Und da gibt es sehr interessante Überschneidungen teilweise auch, aber auch ganz klare Divergenzen in den verschiedenen Begriffen. Und so war ich dann plötzlich so gepackt davon und habe mich dafür entschieden, diese Fährte aufzunehmen und einfach mal zu schauen, wo das hinführt. Und unter dann bestimmten, auch institutionell glücklichen Bedingungen war es dann möglich, das tatsächlich in dem Sinne zu professionalisieren, dass ich es auch an dem entsprechenden Ort verfolgt habe und weiterverforschen könnte.
Ja, also wie erwähnt, Sie setzen sich für diesen Diskurs auch ein, aktiv. Sie schreiben auch viel über die Schnittstelle zwischen Design und Philosophie. Man liest da immer wieder die vereinfachte, ganz grob formulierte Auffassung raus, dass Design als eine Art angewandte Philosophie und Philosophie als eine Art theoretisches Design verstanden werden kann. Design ist natürlich eng mit unserem Leben verbunden und dadurch auch mit Fragen, mit denen sich die Philosophie natürlich immer noch auseinandersetzt. Jetzt würde ich gern mit einem leichten Fokus auf Kommunikationsdesign fragen: Wie verändert sich Design derzeitig als Disziplin und welche Rolle spielt diese Schnittstelle zur Philosophie und eben die Philosophie selbst in Bezug zum Design?
Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage und gleichzeitig auch eine recht schwierige Frage. Ich kann natürlich jetzt nicht vorhersehen, was passiert, aber ich meine doch so viel erkennen zu können, dass eine Tendenz sichtbar wird, dass einerseits im öffentlichen Diskurs philosophische Fragestellungen immer virulenter werden. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Viele würden sagen, es ist der Rückzug des Religiösen. Andere würden sagen, es ist sozusagen die neue Offensive des Religiösen, ja, als einer der klassischen Widerpart oder auch Agentungspartner, wenn man so will, fast. Jedenfalls spielen diese Fragen, die auf das abzielen, was das Leben nach der klassischen Trias der Schönheit des Guten und des Wahren irgendwie beschäftigt, mehr und mehr eine Rolle, sie treten in Fokus. Man kann es auch lesen als ein Symptom für eine neue Ästhetik der Existenz oder gerade eben die Verabschiedung einer Ästhetik der Existenz. Vielleicht auch sozusagen als eine Inventarisierung der Frage, einer Wiederbelebung des Politischen. Kurzum, Philosophie spielt wieder als Reflexionsmedium, als professionelles Reflexionsmedium dessen, was wir tun, wie wir leben wollen, eine entscheidende Rolle. Auf der anderen Seite ist aber das, wie wir leben wollen, unmittelbar davon abhängig, welche Möglichkeiten uns auch auf praktischer Ebene einfach gegeben sind. Gerade im Zuge der Digitalisierung und des Umsichtgreifens unterschiedlichster Kulturtechniken, eine neue Ausrichtung eben auch von dem Interesse auf Fragen, wie welche Rolle spielt die Technik schon in der Gegenwart, welche Rolle wird sie spielen in der Zukunft, ist Design eine der Antworten auf diese Probleme, indem sich in dieser Disziplin selber die Frage stellt, wie lässt sich nicht gutes Leben direkt entwerfen, ja, das halte ich quasi für einen Trugschluss. Auch das Politische lässt sich nicht ersetzen durch das Design und auch das Soziale lässt sich nicht als solches designen. Aber es werden die Zugangsmöglichkeiten, die Mittel und Wege bereitgestellt, um diese Fragen überhaupt auf der Höhe der Zeit, das heißt auch mit den technischen Mitteln, diskutieren, verhandeln zu können. Ja. Und das betrifft alle Disziplinen des Designs. In dem Sinne gehe ich jetzt nicht speziell aufs Kommunikationsdesign ein, weil ich sage, dass da vor allen Dingen eine viel grundsätzlichere Ebene adressiert ist, die Design und Philosophie miteinander verbinden.
Kann man als Folgefrage daran vielleicht auch behaupten oder sich dafür aussprechen, dass gerade in der Tätigkeit für Designer Reflektieren und Entwerfen auch enger zusammenrücken, unter anderem durch technologische Modernisierung oder auch Methoden, die heutzutage angewandt werden?
Ja, also ich würde behaupten, dass das eigentlich seit eh und je immer ein wichtiger Part war. Ja? Also ich halte nicht sehr viel von der noch aus der Genieästhetik herrührenden Auffassung, dass das einem so kommt. Ja? Es kann sein, dass die ersten groben Skizzen, vagen Ideen sich irgendwie von dem inneren Auge abzeichnen, aber es ist durchaus auch eine Ausgestaltungs- wie Reflexionspraxis. Ja? Und gerade das Design sieht sich in der Verantwortung, zumindest aus meiner Perspektive, in der zunehmend komplexer werdenden Gesellschaft auch die verschiedenen Parameter, die entscheidend sind für die eigene Entwurfs- und Gestaltungspraxis, zu reflektieren, mit einzubinden in den Designprozess und dabei natürlich auch von vornherein auf verschiedene Perspektiven zu reagieren, verschiedene Perspektiven einzunehmen und auch verschiedene Perspektiven nutzbar zu machen auf die Resultate, ja? Und für die Resultate des Entwurfsprozesses. In diesem Sinne glaube ich, dass die Betonung der speziell philosophischen Reflexion eigentlich nur die konsequente Radikalisierung ist, dieses reflexiven Moments, wie ich es gerne nennen würde, in diesem Prozess. Ja. Also das heißt, es gibt eine Disziplin im nun jahrtausendealten europäischen Wissenschaftsdiskurs, nebenbei bemerkt die älteste unter den Wissenschaften, die sich genau diesem Phänomen der Spekulation, der Reflexion, der Kritik verschrieben hat seit eh und je. Und warum gerade nicht genau dieses Wissen implementieren? Warum nicht genau auf diesen Wissensschatz zurückgreifen, auf diese Methodiken, auf diese Art und Weise der Welt mit einer fragend konstruktiven, manchmal auch kritischen Weise gegenüberzutreten und das eben kombinieren und übersetzen in Gestaltungspraxis, die eben auf ihre Art, wenn öfter eher implizit, ja mit diesen Problemen immer Umgang hatte. Ich glaube, jeder Designer hat, wenn er einen Entwurf vorlegt, reagiert er auf irgendetwas. Und das explizit machen zu können, ja, dass einerseits das Problem sauber benennen zu können und andererseits Rechenschaft ablegen zu können über die Antwort, die man wählt, das, denke ich, ist sich tatsächlich fast wesensverwandt, ja, wenn auch in unterschiedliche Richtungen. Einmal mit der Tendenz in die Praxis und andermal in die Tendenz der Theorie.
Sie haben in einem anderen Interview in dem Forum et al. Die Philosophie als experimentierfreudige Diskurskuratorin beschrieben. Jetzt kann man natürlich wieder den Fokus auf das Kommunikationsdesign lenken, das ja gerade dadurch, dass, ich sag mal, einfachere Aufgaben hier und da automatisiert werden, auch dazu gedrängt wird, sich expliziter mit dieser Kommunikation in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Das heißt, man kann quasi Ihrer Ansicht nach sagen, dass diese Brückenbauerkompetenz von der Philosophie auch mit dem Design immer mehr geteilt wird und dadurch eben diese Schnittstelle auch fortgesetzt wird.
Ja, jetzt habe ich mich natürlich, ich erinnere mich noch gut an diese Formulierung, da in so eine Art Zwischenbereich bewegt. Es ist ja von einer kuratorischen Kompetenz dabei die Rede. Und das würde ich quasi auch als eine Brücke wiederum zwischen Design und Philosophie ansprechen können. Gäbe es da nicht noch auf einem fundamentaleren Level eine Verwandtschaft geradezu? Ja, Kommunikation ist nicht nur irgendwie ein Stichwort der letzten Jahrzehnte im Wissenschaftsdiskurs, sondern tatsächlich eine Institution oder das Medium, durch das sich deutsche Gesellschaftsverbände, wie die über 80 Millionen gehen, wie in die Bundesrepublik Deutschland irgendwie zusammenhält. Ja? Und in diesem Kommunikationszusammenhang gibt es natürlich unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Domänen, unterschiedliche Diskurse, Debatten etc. Ja? Und eben unterschiedliche Medien, die eben kolportieren. Damit sind wir eigentlich auch, sagen wir schon direkt in einem Zusammenhang, der das Kommunikationsdesign betrifft. Ja, Kommunikationsdesign ist natürlich immer auch irgendwie das Beherrschen, das Implementieren von verschiedenen Medientechniken und das sich verständlich machen in den Grundzugängen und den Kanälen des Bildlichen, des Textuellen und so weiter, ja, als die Grundeinstellung. Und die Philosophie nun operiert, navigiert in dem an sich bildlosen, an sich medienlosen Raum des Logos. Ja. Was das genau sein soll, ist, glaube ich, Thema der Debatte, einer andauernden Debatte und vielleicht genau der Debatte, die Philosophie gleichzeitig auch immer in ihrem Wesen ausgemacht hat, und zwar sich darüber zu verwundern und zu klären, was es überhaupt mit sehr auf sich hat. Nicht? Also wenn man sich die Institutionalisierungssituation der Philosophie anguckt, dann ist es eine Sophistik, aus der heraus sich die Philosophie entwickelt und die sich vor allen Dingen dadurch entwickelt, dass sie sich absetzt von dieser Sophistik. bis heute quasi in diesem Auseinandersetzungskampf, wenn man so will, geltend macht, dass es eine eigene Domäne gäbe. Ob es die jetzt gibt, ja, scheint die Disziplin zu zeigen, die Institutionalisierung, ist aber bei den wirklich interessanten Philosophen immer wieder auf neue Art und Weise befragt worden und auf neue Art und Weise beantwortet worden. Und in diesem Sinne tut es der Philosophie vielleicht ganz gut, wenn sie sich für die Fragen der Gegenwart, auch was ihren eigenen Status anbelangt, eben auf diese Medien ihrer Gegenwart mehr einlassen würde. Und das führt geradewegs eben auch in die Domäne etwa des Kommunikationsdesigns und alle anderen sich daran anschließender Gestaltungspraktiken. Ja, also ich denke, eine Philosophie auf ihrer Zeit, auf der Höhe ihrer Zeit, kann sich nicht abseits ihrer Medien bewegen. Ja? Also das wäre naiv. Das wäre sozusagen der blinde Fleck eines Logos, der nun mal jetzt, um ehrlich zu sein, nicht vom Himmel gefallen ist. Ja? Auch wenn er es gerne sozusagen bisweilen den Anschein erweckt hat, aus der metaphysischen Perspektive in den Himmel zu entweichen. Ja. Aber ja, das ist vielleicht noch Frage der Verhandlungen.
Jetzt haben Sie es gerade schon genannt, die Philosophie ist aus der Metaphysik auf die Objektwelt gestoßen oder vielmehr heruntergeschlittert. Das Design ist natürlich auch mit der kulturellen und gesellschaftlichen Lebenswelt eng verknüpft mittlerweile, gerade im Hinblick auf das Stichwort Kommunikation, wenn nicht sogar konstitutiv, kann man sagen, also in der Umgangsform, wie Menschen sich miteinander verhalten und unterhalten. Aufbauend auf diesem Faktum, dass sich Design verändert, wie würden Sie das Wechselverhältnis zwischen Design und der Gesellschaft oder der Kultur in der heutigen Zeit beschreiben? Also in welche Richtung geht eine Veränderung in diesem Verhältnis? Gibt es da eine Veränderung?
Schwierige Frage. Ja, also ich glaube, es ist nicht leichter, als zu konstatieren, dass es Veränderungen gibt, gerade heute und auch natürlich im Bereich des Designs und der Gesellschaft. Aber worauf die Frage abzweckt, wenn ich sie richtig verstehe, ist, inwiefern die Wichtigkeit der Rolle des Designs vielleicht auch dafür das Funktionieren unserer heutigen Gesellschaft zugenommen hat. Ja, so. Und ich glaube, auch das kann man bejahen. Also man kann feststellen, dass es heute, wie ich das immer gerne nenne, zu einer praktischen Bedingung der Möglichkeit von Praxis überhaupt geworden ist, gestalterisch tätig zu sein oder auf gestalterische Tätigkeiten zurückzugreifen in den normalen Alltag. Ja. Das kann Consumer Electronics oder Products irgendwie betreffen, die unseren Alltag bevölkern. Es kann aber auch darüber hinaus tatsächlich Fragen aufwerfen, wie kann politische Meinungsbildung in Zeiten sozialer Medien funktionieren oder so. Ja. In welchen Konkurrenzen steht das zu anderen Medienverbänden, der Haltergebrachten und was wird da verhandelt? Ja? Dabei geht es nicht einfach nur um den neutralen Transport von Informationen, sondern es ist die Art und Weise, wie diese Informationen transportiert werden und damit auch eigentlich eine medienwissenschaftliche Binsenweisheit, die Teil der Message ist. Ja? Und diese Message aufzuschlüsseln heißt eben auch verstehen, wie die Infrastruktur dieser Gesellschaft selber funktioniert. Und diese Infrastruktur wird halt eben nicht nur beschlossen, sondern sie wird halt auch tatsächlich gestaltet mit professioneller Hilfe. Nicht? Also wir kommen zum Design nicht mehr wie die Jungfrau zum Kinde, sondern es ist gerade die Tendenz in dem Design immer mehr in die eigene Domäne irgendwie zu integrieren und sich über die eigene Gestaltungsmacht, wenn man so will, bewusst zu werden. Und dieses Bewusstwerden selber zu aktivieren, um quasi proaktiv auf Entwicklungen reagieren zu können. Nicht? Aber das ist, glaube ich, eine allgemeine Tendenz der Moderne. Und vielleicht ist das auch das Movens der Modernisierung, die Lebenswelt mehr und mehr den eigenen Gestaltungsvorstellungen nicht einfach zu unterwerfen, sondern sie aus der Perspektive der eigenen Gestaltungsvorstellung zu adressieren und zu verstehen. Ja. Und in diesem Sinne, um auf die Frage direkt zurückzukommen, ist die Wechselwirkung konstitutiv? Ich glaube, die moderne Gesellschaft ist ein Produkt eines Gestaltungsprozesses, der mehr oder weniger bewusst abläuft, mit der Tendenz, sich weiter bewusster auszugestalten und zu professionalisieren, zu institutionalisieren, wie eben an den Hochschulen.
Teilen Sie denn auch die Angst mancher Denker, Stichwort Kulturindustrie oder auch Warenästhetik? Zum Beispiel Heidegger spricht davon, dass das Dasein sich in der Maschinerie verliert, dass wir unseren Fokus in die Dingwelt verrücken und der Mensch quasi zum Nebenprodukt dieses gesellschaftlichen Produktes wird. Wie sehen Sie denn diese Gefahr? Also wie schätzen Sie diese denn ein?
Tja, da machen Sie ein Fass auf. Also ja, die Kulturindustrie und eine Dialektik der Aufklärung und am Schluss auch das heideggische Gestell haben, glaube ich, grundsätzlich betrachtet einfach gnadenlos recht. Um es mit Heidegger zu sagen, wir leben im Gestell. Also das ist keine Illusion, wir leben in einem Zeitalter der totalen Mobilmachung, wie es dann, das hat er übrigens auch von Ernst Jünger, wir leben in einem Zeitalter sozusagen der Bestellbarkeit und des Bestandes. Ja. Ich meine, jeder, der sich sozusagen über den virtuellen Warenmarkt Amazons einmal kurz Gedanken macht, stellt fest, dass das Heideggers Paraphrase des Wesens der Technik aus den 50er Jahren eine passgenaue Vorwegnahme unserer virtuellen Umwelt ist. Gleichwohl ist damit nicht die Welt untergegangen, ja, oder noch nicht zumindest. Ja. Und auch Heidegger muss man zumindest in der Hinsicht noch recht geben, und übrigens auch Adorno auf seine Art und Weise, dass man natürlich die Sachlage drastischer benannt hat, als man sie dann doch irgendwie verurteilen wollte. Klar, für Heidegger ist das kein Spaß. Ja. Gleichwohl distanziert er sich aber auch davon, das jetzt zu dämonisieren, weil er sagt, gerade die Dämonisierung ist Teil des Problems. Es ist sozusagen nur der Kontrast oder das Gegenteil davon, das im Wesen aber dasselbe ist, das wiederum euphorisch in den Himmel zu heben und darin eine neue Erlösungstechnik zu sehen. Nicht? Also das, was beispielsweise im Silicon Valley als Transhumanismus oder so verkauft wird, ist, glaube ich, einfach die Fortführung der Metaphysik mit technischen Mitteln. Und das basierend auf einem fortwährend geschürten Optimismus und geradezu Enthusiasmus, der letztlich überblendet, dass es um ganz andere Fragestellungen und ganz andere Problemzusammenhänge gibt, die man jetzt nicht mit irgendwie so einem Erlösungsprogramm und zwei Klicks irgendwie aus der Welt schafft. Ja. Vielmehr begleitet sozusagen die Frage der Technik uns seit eh und je, und sie stellt sich heute halt in einer viel stärkeren Drastik. Und ja, es werden andere Grenzen verhandelt, und es werden Grenzen verhandelt, die jetzt sozusagen nicht nur nach außen gehen, sondern Grenzen nach innen gehen. Ja. Auch die Frage nach dem Menschen, das will ich nicht runterspielen, steht auch auf dem Spielplan. Ja. Auch das ist Thema. Aber es ist doch in meinen Augen noch einige Schritte mehr nötig, an den Punkt zu kommen, zu sagen, entweder es steht uns sozusagen erlöste Zukunft vor Augen, oder die Apokalypse oder der Untergang des Abendlandes oder sowas. Ja. Stattdessen sollte man dann gerade einen kühlen Kopf behalten, indem man sich auch keine Illusionen macht. Und keine Illusionen zu machen, heißt tatsächlich erstmal die Sachlage konfrontieren, dass wir vielleicht wirklich in so etwas leben wie dem Gestell. Ja. Und dann kann man weiterarbeiten ab dem Punkt.
Okay, wir können auf jeden Fall festhalten, dass Design zunehmend eben einen Einfluss auf diese gesellschaftlichen Konstrukte hat, wenn nicht sogar aufbaut und konstituiert. Jetzt reden wir natürlich auf einer sehr theoretischen Basis und Ebene. Jetzt würde ich gern einige Parallelen zu der tatsächlichen Branche, der tatsächlichen Praxis ziehen. Haben Sie denn Einblicke in die Veränderungen, die sich vielleicht in den Aufgaben und Tätigkeitsbereichen der Designer, die praktisch unterwegs sind, wie verändert sich denn dieser Tätigkeitsbereich in der Zukunft?
Ja, das ist natürlich auch dahingehend eine interessante Frage, dass ich glaube, also generell man festhalten kann, dass es mehr und mehr Bereiche gibt, wie schon angedeutet, die sich sozusagen dem Design erschließen als Tätigkeitsfelder. Andererseits aber auch klassische Branchen des Entwerfens irgendwie ein Redesign erfahren, wenn man so möchte. Ja. Das ging natürlich schon los mit dem Computer-Edit-Design, im Produktdesign, mit den ersten Wellen, quasi 80er, 90er, wo plötzlich auch die Gestaltungspraxis selbst sich, glaube ich, nicht nur unterstützt sah, sondern sich auch zu einem Umdenken des eigenen Berufsbildes genötigt sah. Und das verstärkt sich quasi heute nur noch mehr, wenn man sich vor Augen führt, dass mit den ganzen KI-Entwicklungen natürlich die Tendenz verbunden ist, die verschiedenen Domänen, die man eigentlich immer geclaimt hat als Designer, und man denke da jetzt sozusagen den unerschöpflichen Born irgendwie menschlicher Kreativität, ja, was natürlich unverkennbar so Züge einer Genieästhetik kolportierte, dass da plötzlich mit so Projekten wie dem ersten KI-Bild oder auch vorher schon Next Rembrandt da durchaus Initiativen, Projekte gestartet werden, die mit den Vorurteilen aufräumen, dass sozusagen Maschinen niemals an so etwas heranreichen könnten wie Kreativität. Das heißt jetzt nicht, dass, selbst wenn es dazu käme, damit menschliche Kreativität per se obsolet wäre, ja. Das ist damit noch nicht notwendig gesagt. Gleichwohl aber sehen wir uns auch da vor der Frage, okay, worauf soll es dann hinausgehen mit dem Design? Ne? Und tatsächlich, ich denke, wenn wir uns jetzt Gedanken über die Zukunft machen und die Praxis selbst, dann wird es natürlich mehr und mehr Assistenzsysteme geben. Auch auf einer höheren Skalierung, ja. Also was sich ja auch schon in den letzten Jahren und fast auch schon wieder überholt als parametrisches Design präsentiert, ja. oder jetzt auch hier prominent in Stuttgart als Computational Design, arbeitet ja genau an der Front. Ja. Affirmiert das aber dahingehend, dass er sagt, okay, es ist natürlich möglich, diesen ganzen Einsatz zu forcieren und es ist auch sinnvoll, um sozusagen Materialkapazitäten irgendwie freizulegen, gewisse Vermögen, virtuelle, also Virtualitäten, die sonst eigentlich auf analogen Wege gar nicht zugänglich sind. Und gleichwohl ist es dann doch immer irgendwo auch die entwerferische Intelligenz, die sich ihre Probleme definiert, ja? Und die auf eine andere Art und Weise sozusagen die Intuition mitbringt, die richtige Auswahl zu treffen. Ja? Also an dem Punkt sind wir noch nicht, ja? Dass sich der komplette Designprozess erübrigen würde. Aber klar, wenn man das extrapoliert, könnte man schon sagen, wäre es nicht auch möglich, dass am Schluss alles das sich algorithmisieren lässt? Ja. Naja, ich glaube, wir werden es vielleicht noch erleben oder nicht, oder vielleicht auch überleben. Ja, mal schauen.
Ja. Ja, Sie haben am Ende von Ihrem Buch Philosophie für Designer von dem, wenn man so will, vielleicht auch utopischen Ideals eines Designers gesprochen, der einen hellen Kopf und geschickte Hände hat. Würden Sie im Hinblick auf diese Tätigkeiten, die Sie angesprochen haben und im Hinblick auf die Kompetenzen, die es benötigt, um diese Tätigkeiten zu bewältigen, sagen, dass es eher für die hellen Köpfe oder für die geschickten Hände Aufholbedarf gibt im Querschnitt der aktuellen Designlage oder der Designer?
Ja, ich würde sagen, es fehlt eher an Diskussionsbedarf. Also in dem Sinne, dass man deutlich sehen kann, von Seiten der Designern, Praktikern wird, so ist zumindest mein Eindruck, mehr und mehr auch ein Interesse, nicht nur rege, sondern auch deutlich vernehmbar, irgendwie in einen Diskurs zu treten, in Auseinandersetzung mit den Theoretikern und sich da bereichern zu lassen. Wenn Sie aber jetzt hingegen, und ich habe ja nun beide Erfahrungen gemacht, an eine klassische Universität gehen, dann wissen die meisten Leute noch nicht mal so wirklich, dass es so etwas gibt, wie eine Designdisziplinwissenschaft oder wie sie es auch immer nennen wollen. Geschweige denn, sind Sie der Auffassung, dass etwa das moderne Gebiet der Ästhetik zu den wesentlichen Disziplinen der Philosophie der Moderne zählt? Also da könnte man sich sozusagen noch mehr entgegenkommen, auch stark, würde ich jetzt sagen, von Seiten der klassischen Akademien. Jetzt bin ich ja selber so ein Fall von Philosoph, der dann in seiner philosophischen Auseinandersetzung genau auf diese Fragen gestoßen ist und seitdem nicht mehr von ihnen lassen möchte. Ja? Also geradewegs fasziniert bin davon. Und das auch nicht zuletzt darin, dass ich halt das Gefühl habe, es ist natürlich wünschenswert und das wäre idealtypisch geradezu, wenn man jemanden vor sich hätte wie einen begnadeten Designer und gleichzeitig einen begnadeten Philosophen. Ja? Das ist äußerst unwahrscheinlich. Aber es gehört zumindest zum Selbstverständnis des Designs, dass es eben auch eine Form von Teamwork war. Ja? Und ich glaube auch, mit Blick auf die Philosophie kann man sagen, seit Platon, dass es eine Dialogpraxis ist. Ja? In diesem Sinne muss man sich nicht schämen, ja? Wenn man mit seinen jeweiligen Kompetenzen aufeinander zugeht, voneinander lernt und dann womöglich auch gemeinsam irgendwie die Probleme angeht, die einem auch gemeinsam wichtig sind, wenn sie einen nicht gar gemeinsam bedrohen. Ja? Also ich würde wenn sagen, auch also so wünschenswert es ist, ja, und wer weiß, vielleicht steht uns das noch bevor, wäre es auch ein erster Weg, in Teamarbeit sozusagen diese Sache zu entwickeln. Ja.
Wir können also auf jeden Fall festhalten, dass die derzeitige Designphilosophie oder diese Schnittstellen, wenn man so will, aus einem diskursiven Charakter herauswachsen im Moment. Also aus einem Dialog zwischen Philosophen und Designern. Welche Aufgaben verfolgt denn für Sie Ihre persönliche Designphilosophie oder die Designphilosophie, wie sie hier an der ABK derzeitig aufblüht?
Also zunächst mal, es ist rein institutionell noch so, dass also zumindest an dem, würde ich sagen, Großteil der Orte, dass sie tatsächlich jetzt als Designer mit Philosophie dadurch in Berührung kommen, dass es halt zu ihrem Theorielehrplan gehört. Ja. Also sie kennen es ja selbst, ja. Sie werden darauf aufmerksam. Was mir aber vorschwebt und was jetzt nicht der ausschließliche Weg sein muss, aber was als mir ein sozusagen sinnvoller erscheint, gerne auch neben sozusagen der klassischen Praxis, denn ich möchte in Klammern bemerken, dass ich das auch nicht für gänzlich verfehlt halte, sozusagen auch tatsächlich mal mit dem Bereich reiner Theorie in Berührung zu kommen und zu verstehen, wie sich sozusagen diese Domäne strukturiert in sich und darin auch sich bewegen zu lernen, ja, wirklich Reflexion als solche kennenzulernen, Klammer zu, dass es ein sinnvoller Weg sein könnte, tatsächlich das philosophische Reflektieren selber stärker einzubinden in die Praxis, indem man gemeinsame Projekte entwickelt, ja. Und zwar auch meinetwegen gerne im akademischen Kontext, ja? Also indem man ein Problem adressiert, vielleicht auch in der Problemfindung, nicht nur in der Lösungsfindung, tatsächlich philosophische Reflexionen ins Spiel bringt und dann quasi die Umsetzung auf gestalterischer Ebene angeht und damit gleichzeitig wieder einen philosophischen Diskurs triggert und umgekehrt. Ja? Allgemein würde ich sagen, ist vielleicht die fundamentale Verbindung von Philosophie und Design nicht ausschließlich diskursiv. Ich würde eher dafür argumentieren, dass es gerade der Übergang ist zwischen beiden. Deswegen liegt mir auch daran, von einer Designphilosophie zu sprechen und dabei tatsächlich den Akzent auf beides legen zu wollen. Nicht? Also mir geht es jetzt nicht darum, Design als eine weitere Disziplin der Philosophie oder der Gegenstände philosophischer Reflexion zu präsentieren, noch umgekehrt Philosophie als so eine Markt irgendwie der Praxis darzustellen. Sondern mir geht es tatsächlich in dem Sinne um eine Designphilosophie, dass ich glaube, dass der Übergang von Gedanke zu Gestalt, sozusagen das Entwerfen von Ideen, die Konzeptualisierung, die Umsetzung schon ein Prozess ist, der sozusagen stark geprägt ist von der gestalterischen Intuition. Wie umgekehrt sozusagen das philosophische Reflektieren immer auch Ansätze sucht, bei dem, was man die Gestalt nennen könnte, das sich dann wiederum in Gedanken übersetzt. Ja? Also das sind für mich sozusagen, das ist keine Sackgasse, entweder in die eine oder in die andere Richtung, sondern es ist sozusagen ein schon längst rege befahrener Grenzverkehr, ja? Der aber als solcher einfach nur mal in meinen Augen nochmal reflexiv eingeholt werden könnte, wenn es darum geht, ihn zu institutionalisieren. Ja? Und gleichzeitig in eine Praxis umzusetzen, wenn es darum geht, gemeinsame Projekte zu etablieren, die genau mit sozusagen dieser neuen Heuristik an die Probleme rangeht. Also ich würde vielmehr sagen, es kann sich sozusagen die Gestalt in den Diskurs erweitern und es kann umgekehrt, also in Gedankenwelten und umgekehrt, haben sich Gedankenwelten schon immer auch in Gestalten niedergeschlagen. Ja.
Auf den Punkt würde ich jetzt gerne ein bisschen konkreter eingehen, gerade im Kontext zu hier, zu der ABK Stuttgart. Welche theoretischen Grundkompetenzen oder auch welche Lehrplandidaktik streben Sie hier an? Also können Sie ein bisschen darüber erzählen, wie hier gelehrt wird, gerade in diesem Punkt?
Ja, also erzählen kann ich Ihnen. Also der Lernplan sieht vor, dass es sozusagen verschiedene Gebiete der Philosophie gibt. Also der Lehrstuhl jetzt, an dem ich tätig bin, ist tatsächlich ausgeschrieben im Titel Philosophie und Ästhetik. Ja. Und dabei ist der Gedanke auch leitend, dass es tatsächlich auch eine Berührung quasi mit reiner Theoriebildung geben soll. Ja, also es sollen sozusagen beide Extreme vor Augen stehen, wenn Sie so wollen. Nicht? Also klar, die gängige gestalterische Praxis, wie aber auch tatsächlich philosophische Reflexionen, die sich manchmal auch nicht immer mit notwendigen Rückbindung oder direkter Rückbindung an die Gestaltungspraxis entfaltet. Weil sie es nicht muss, weil sie es indirekt sowieso auf eine andere Art und Weise dann tun wird. Und das ist wiederum so eine Grundintuition, die gemeinsame Praxis hier leitet, dass es darum geht, einerseits mit philosophischer Reflexion und wissenschaftlichem Arbeiten vertraut zu machen, also gewissermaßen ein Mindset zu etablieren, das es auch erlaubt, in einer Wissensgesellschaft sich souverän zu bewegen, ja, in den verschiedenen Diskursen partizipieren zu können, sich die verschiedenen Diskurse auch aufschlüsseln zu können, die wichtig werden können für die eigene gestalterische Praxis. Ja. Und umgekehrt natürlich auch, und das sind andere Gebiete, wie beispielsweise die klassische Designgeschichte, tatsächlich die eigene Herkunft, nicht nur des eigenen Fachs, sondern der eigenen Praktiken aufzuarbeiten und sich darin in ein kritisch-reflexives Verhältnis zu setzen. Ja. Das passiert hier oft auch mit einem gewissen philosophischen Akzent, was auch den Dozenten geschuldet sein könnte, die von der Profession her auch Philosophen sind. Ja. Und wenn ich da Farbe bekennen darf, ich da gerne tatsächlich auch auf die Gestalten zurückfrage, die für die jeweiligen Designer prägend waren. Also wenn Sie sich mit Henry van der Velde beschäftigen, dann müssen Sie eigentlich auch Nietzsche lesen, um sich klarzumachen, was da passiert. Ja? Also Sie entwerfen nicht einfach am Anfang des 20. Jahrhunderts das Nietzsche-Archiv, ohne sich einmal in die Texte reingelesen zu haben. Sie stellen keine Luxusausgaben des Zarathustras her, ohne dass Sie den Text kennen. Also und gerade Nietzsche ist da natürlich jemanden, der infiziert. Da gibt es aber natürlich noch andere Philosophen. Also wenn Sie sich mit der HFG Ulm beschäftigen, werden Sie schnell feststellen, auch aufgrund von Selbstaussagen von Thomas Maldonado, dass die kritische Theorie recht wichtig sei. Ja. Das geht hin bis zur persönlichen Bekanntschaft. Ja. Guy Bonsiepe dasselbe. Ja. Dann lesen Sie beim späten Bonsiepe dann, dass es ja auch mal interessant wäre, sich mit Heidegger intensiver zu beschäftigen. Und dann merken Sie, das sind alles interessante, auch ideengeschichtliche Konfigurationen, die es Ihnen erlaubt, die Gestaltungspraxis auf einer anderen Perspektive aufzuschlüsseln. Und mein Verdacht ist, und ich wage jetzt mal die These, dass wirklich sozusagen herausragendes Design sich immer auch irgendwo philosophisch, auf dilettantische oder professionelle Weise informiert hat. Ja. Weil es eben um die Frage letztlich geht, auch in der Philosophie. Ja. Was ist das gute Leben? Wie kann ich ein gutes Leben herstellen und wie kann ich es führen, ohne mich selbst zu verraten? Ja? Und ich glaube, das ist eine der Fragen, die die Philosophie im Wesen und auch das Design im Wesen eigentlich verbindet. Ja? Und zwar also fundamental.
Gut, vielleicht als abschließende Frage daran noch. Empfinden denn die Studenten diesen Theorieteil auch als Teil eines guten Lebens? Fühlen die sich da erschlagen von dieser Form des Unterrichts oder ist die Resonanz da sehr rege? Können Sie das irgendwie verallgemeinern oder kurz einen Einblick da reingeben?
Ja, das ist natürlich toll. Wir müssten Sie natürlich zuerst mal die Studenten selbst fragen. Ja, mein Urteil ist natürlich befangen. Mein Eindruck, und mehr kann ich Ihnen ja dahingehend nicht schildern, ist, abgesehen davon, dass das viele Pflichtveranstaltungen sind. Ja, nein. Aber wenn ich jetzt quasi mal wirklich von den Diskussionen ausgehe, die ich mit den Studenten führe, habe ich das Gefühl, dass man zumindest so viel festhalten kann, dass es als äußerst bereichernd wahrgenommen wird, dass mit dem auch genuin philosophischen Zugriff auf die theoretische Seite des Designs eine Praxis auch der Selbstbefragung, der Selbstaufschlüsselung, der Selbstreflexion etabliert wird, die einem erlaubt, neben der Gestaltungstätigkeit auch das Moment der persönlichen Bildung voranzutreiben. Ja. Also das ist vielleicht ein schöner Bogen, ja, mit Blick auf die allererste Frage, die Sie gestellt haben, denn ich denke, zwischen dem sozusagen einem emphatischen Bildungsbegriff und ich bin da in dem Sinne altbacken, dass ich da eine gewisse Emphase entwickle, ja, auch wenn ich umgucke, es manchmal recht traurig drum bestellt ist, und der Gestaltung ist tatsächlich vielleicht auch eine Frage von zwei Seiten ist. Ja. Während Bildung dezidiert subjektiven Anteil hat, es geht sozusagen um die Bildung ihrer selbst und Gestaltung den Anschein macht, vor allen Dingen auf die Objektwelt auszugreifen, ist es dann doch immer ein Selbstentwurf, der zugleich ein Weltentwurf ist und ein Weltentwurf, der zugleich ein Selbstentwurf ist. Also Sie können sozusagen nicht gestalten, und ohne sich irgendwie zu bilden, ja, und Sie können sich nicht bilden, ohne irgendwie gestalten zu werden. Ja? Das ist fast so eine goethische Binsenweisheit. Ja? Die Frage ist nur, ob Sie das bewusst tun und ob Sie dafür sozusagen auch speziell Aufmerksamkeit und Zeit investieren und das als das vielleicht auch als Ziel ihrer eigenen Tätigkeit stecken. Ja. Und ich zumindest habe für meinen Teil das als Ziel gesteckt, dass ich den Leuten zumindest keinen Stein in die Weg legen will, sondern sie auf diesem Weg in meiotischer philosophischer Manier darauf hinführe.
Ja. Ja, Herr Arnold, danke für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit.
Das Interview wurde am 27. Juni 2019 in Stuttgart geführt. Interviewvorbereitung, Gesprächsführung, Tontechnik, Schnitt, Jannik Masalek. Alle Rechte liegen bei den Beteiligten. Musik